Hallo und herzlich willkommen zu European Urbanism. Für die heutige Ausgabe habe ich zweimal mit Sascha Dannenberger gesprochen. Im ersten Gespräch geht es um seine Erfahrungen als Berufsmusiker in verschiedenen europäischen Städten. Und im zweiten Gespräch geht es um Gedankenkrieg. Das ist das erste Album seiner Band Himmelblau.
Ich heiße Sascha Dannenberger, komme aus dem schönen Karlsruhe, gebürtig aus Calw, also ein Exilschwabe. So, ich bin ein bisschen ein Kind der 90er Jahre, bin mit Grunge groß geworden. Diese Farbe hat mir halt sehr gefallen. Das wollte ich halt so ein bisschen in die aktuelle Zeit bringen.
Ja.
Und heraus kam Himmelblau.
Aber so, wie gesagt, du kommst ja halt eben auch rum. Und eigentlich geht es ja hier auch um Städte, um die europäischen Städte. Calw ist eine Kleinstadt.
Ja,
Karlsruhe ist ein bisschen größer.
Karlsruhe ist nur ein bisschen größer. Da gibt es eigentlich auch nicht so viel zu erzählen.
Aber wie ist es denn als Musiker in Karlsruhe? Wie würdest du die Stadt einschätzen?
Ja, wenn man frisch aus Calw kommt, ist es natürlich ein Riesen-Upgrade.
Okay, okay.
Aber wenn man natürlich ein paar Jahre in Karlsruhe gelebt hat, es gibt halt eigentlich auch irgendwie... Es gibt diese Standard-Locations, wo eigentlich jeder schon mal gespielt hat. Dann ist es halt auch irgendwie auch so schön, wie Karlsruhe ist. Es ist halt trotz allem bleibt es eigentlich ein etwas größeres Dorf. Hauptproblem ist halt natürlich auch, gerade wenn du jetzt dieser nette Spruch immer irgendwie, der Prophet ist in seinem eigenen Lande nichts wert, ist natürlich auch immer irgendwie, merkt man auch immer ganz arg.
Ja.
Was auch immer ganz lustig ist, wenn du als deutsche Band im Ausland spielst, ist es immer sofort, es ist immer hochwertiger. Du spielst genau das gleiche wie in Deutschland, aber im Ausland ist es halt irgendwie so... Ach ja, du spielst ja immer noch im Ausland, also musst du ein Rockstar sein.
Sehr
also
schön.
Macht schon einiges aus. Irgendwie. Da habe ich auch schon einiges erlebt in die Richtung.
Und jetzt zum Beispiel, wenn du sagst halt eben, nicht nur du, aber Karlsruhe ist ja ein Dorf relativ, also gesehen. Deutschland ist ja dann halt eher so Berlin immer das Ding, wo alle hinziehen. Wie stehst du zu Berlin, beziehungsweise wie ist das
also
für Musiker?
Berlin ist der Klassiker irgendwie. Also wenn man keine Person dort kennt, irgendwie dann einfach nur auf gut Dünken nach Berlin zieht, hat man verloren, weil jeder nach Berlin möchte. Das heißt, irgendwie, da sitzt man halt irgendwie einfach sich irgendwie gegenseitig im Weg. Und es kann eine Riesenhilfestellung sein, wenn man schon Leute dort kennt, irgendwie und schon eingebunden ist. Einen guten Freund ist es eigentlich genauso passiert. Er ist mit einer Band Berlin gezogen und hat da schon einen Major-Deal gehabt und hat da schon eine Infrastruktur. Mit der Band hat es dann nicht geklappt. Aber er hat halt aufgrund dieser Infrastruktur, irgendwie ist es jetzt so, dass er inzwischen irgendwie sogar schon bei Contra K und was weiß ich für Acts irgendwie als irgendwie mitgebucht wird. Und also sowas kann man natürlich in Karlsruhe vergessen. Das ist halt natürlich genau das, was halt dann nicht funktioniert. Aber so diese Utopie, irgendwie, ich ziehe jetzt nach Berlin und dann funktioniert es, ist völlig für den Arsch.
Offensichtlich, das Netzwerk ist wichtig, aber wenn du jetzt halt eben siehst von der Stadtentwicklung her, was ist denn da, würdest du sagen, ist es notwendig, dass es viele Probenräume gibt oder ist es eher notwendig, dass es viele Auftrittsorte gibt oder...
Es ist beides wichtig. Also was für mich zum Beispiel mit meiner Band die schwierigste Position ist, ich bin jetzt Musiker seit 20 Jahren und seit 2000 bin ich Berufsmusiker. Nee, später 2003. Genau, und was mir aufgefallen ist, sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Wenn ich jetzt irgendwie als Beispiel als Berufsmusiker, also sprich Mucken mache, um Geld zu verdienen, ist es eigentlich eine Kleinigkeit auch, und da ist auch gerade Karlsruhe und das Umfeld eigentlich irgendwie funktioniert super gut. Was für mich mit meinen 36 ist natürlich super schwierig, ist irgendwie als Newcomer dann plötzlich dazustehen. Und auch irgendwie, wenn ich mich mit diesen jüngeren Bands dann unterhalte, die auch gerade versuchen, an den Start zu kommen, das ist halt wirklich tatsächlich ein tierisches Problem, was auch hier in Karlsruhe ist irgendwie so, dass man Auftrittsmöglichkeiten findet, was ja auch verständlich ist. Als Veranstalter ist es ja auch ein Risiko, einen Newcomer zu buchen, weil er keine Ahnung hat, ob er überhaupt Geld damit verdient. Und es gibt auch zwei, drei Anlaufstellen, wo das eigentlich auch sehr cool funktioniert. Das ist jetzt gerade zum Beispiel jetzt irgendwie im Substage Café, an die Shop kümmert sich ja ein bisschen um diese Newcomer.
Okay.
Jubitz mit dem Jumbets und so, irgendwie gibt es ja auch irgendwie einige. Kohi finde ich zum Beispiel auch sehr toll. Der Tom irgendwie macht er auch irgendwie immer, vor allem hat auch eine tolle Bandauswahl. Hat auch immer, guckt auch immer, dass er Karlsruher Bands mit einbringt, irgendwie, selbst wenn er dann irgendwelche internationalen Bands, da haben wir zum Beispiel mit Bird Eats Baby aus England, haben wir dann irgendwie da irgendwie zusammenspielen dürfen. Guckt, dass er auch immer, wenn eine V-Band gefragt ist, dann halt, selbst wenn er so ein Act irgendwie dann bekommt oder so, dass halt immer eine Karlsruher Band am Start ist.
Das ist ja super.
Aber ansonsten ist es halt wirklich sehr tricky.
Okay.
Gut, also ich denke mal, in anderen Städten wird es, ich denke mal, es ist deutschlandweit, wenn nicht sogar weltweit so, dass es allgemein ein Problem ist, wegen der Musiklandschaft allgemein und die Wertigkeit von Musik da überhaupt irgendwie so. Aber Also wenn man das ein, zwei Jahre gemacht hat und schon alles abgegrast hat, kommt es halt komisch an,
okay,
immer die gleichen Locations anzugehen.
Und dann, abgesehen von Berlin, kennst du da noch andere Städte? Wie ist es da, wenn man da als Musiker rumtourt?
Ja, also prinzipiell ist es in Deutschland eigentlich so, ich habe ja zwei Deutschland-Tourneen machen dürfen in einer größeren Produktion. Im Großen und Ganzen merkt man als Musiker relativ wenig Unterschied, weil du halt eigentlich eher, du wirst halt in so eine Nightliner reingekercht. Und wenn du dann irgendwie zwei, drei Tage unterwegs bist, weißt du irgendwann mal halt auch nicht mehr ganz genau, in welcher Stadt du überhaupt bist, weil ein Club sieht aus wie ein Club.
Okay.
Du wirst in irgendeinen Hinterhof gefahren, wo dann der Nightliner abgestellt wird. Und dann gehst du halt in den Backstage-Bereich, kriegst dort Frühstück und alles um und rum. Und kriegst dann leider eigentlich fast nie was von der Stadt großartig mit. Also manchmal hast du Glück, dass du ein, zwei Off-Days hast. Dann kannst du dir noch ein bisschen die Stadt angucken. Oder du kommst mit dem Nightliner, die haben ja ihre Fahrzeiten, wo sie halt immer einhalten müssen. Und manchmal hast du Glück irgendwie, dass du halt einfach rechtzeitig da bist und kannst dann nochmal ein bisschen die Stadt laufen, wenn der Club nicht halt irgendwie vom Schuss weg ist. Das ist halt, in Deutschland kannst du dann halt relativ wenig sagen. Das Einzige, was du halt ein bisschen merkst, ist, das Publikum ist unterschiedlich. Also wenn wir uns gerade schon Berlin hatten, das ist eher so dieses Ärmel-Verschränkt-Publikum. Wir haben schon alles gesehen, Publikum.
Okay.
Ja, also die klatschen dann tendenziell weniger irgendwie und sind auch nicht so hellauf begeistert. Während im Osten allgemein, die Band, mit der ich halt irgendwie unterwegs war, war eigentlich auch eine Band, die allgemein im Osten auch etwas besser am Start war. Hat man schon den Eindruck gehabt, dass sie halt ein bisschen mehr mitgefeiert haben. Je dörflicher es war, umso mehr ist recht. Je städtischer, also je mehr Großstadt, umso mehr kam halt auch irgendwie dieser Effekt dazu. Ajo. Eine von vielen Bands. Schön war halt auch noch, ich habe zum Beispiel Hamburg war halt auch irgendwie mit der Reeperbahn, haben wir mal einen Tag off gehabt. Das ist dann halt schön, ich meine, die Stadt an sich lebt halt irgendwie. Ja. Das ist ein ganz eigenes Ding. Und ja, und auch allgemein, wenn du halt irgendwo mal rauskommst irgendwie und dann halt wirklich auf Menschen triffst, merkt man halt schon irgendwie, dass du an einem anderen Eck von Deutschland bist. So ist ja immer dieser Ersteindruck, den man hat. So, wenn man auf Menschen zugeht und so, wie die wirken. Und wenn man jetzt Wochen von Karlsruhe hatten oder so, das ist ja eine Studentenstadt. Und das merkt man auch irgendwie, dass alles so ein bisschen offener ist irgendwie.
Okay.
Also, der Feldtest ist immer, frag mal nach dem Weg in einer fremden Stadt.
Ah, okay.
Und dann merkst du eigentlich immer sehr schnell, wie die Stadt tickt. Ja, wenn du angeschaut wirst, so, hey, was willst du von mir? Kriegst gleich eine. Oder halt irgendwie, dass du dann halt eine halbe Stunde Gespräch an der Backe hast. Das ist eigentlich nur ums Eck. Ja, das ist ja halt die andere Seite irgendwie.
Und wenn du dann in Europa rumkommst, ändert sich da was? Wie ist jetzt halt, also musikalisch ist ja Großbritannien sehr, sehr weit vorne, um es mal so auszudrücken. Ne? Also die stellen ja doch einen der größten Teile von den Musikern weltweit, abgesehen von Amis. Oder zumindest von dem, was man mitbekommt. Das ist ja eigentlich überall, aber das ist ja immer unter den verschiedenen Sachen. Also bist mit Sicherheit auch schon in Großbritannien gewesen.
Ja, ich durfte einmal irgendwie in Leeds spielen mit einer englischen Band. Irgendwie. Und dann war es dann so, dass der Bassist kam auch aus Karlsruhe und dann sind wir gemeinsam mit seiner Mathilde, so ein alter, umgebauter Sparkassenbus, den er hatte, so eine mobile Sparkassenfiliale, sind wir dann mit 80 km/h und Fähre sind wir nach London gefahren. Was auch irgendwie allein schon der Trip an sich war, irgendwie das Ganze schon wert. Und was halt sehr faszinierend ist an London, irgendwie auch wenn das jetzt Exportschlager Nummer 1 ist in England, ist halt der ganze Grund, warum die Bands so gut sind, ist, die haben auch einen sehr enormen Konkurrenzdruck. Und es gibt halt, gerade in London, gibt es keine privaten Proberäume. Also aufgrund, wie die Stadt aufgebaut ist. Und ich meine, allein schon, wenn man sich überlegt, irgendwie die Sängerin von der Band ist hauptberuflich Projektmanagerin und verdient eigentlich schon relativ gut. Also als Beispiel Sky on Demand hat sie dann irgendwie gemacht, also damit man so die Dimension hat, wie viel. So, und die hat dann wirklich für schweineteures Geld in Kempten sich eine Wohnung gekauft und das ist 40 Quadratmeter, also so eigentlich ein Wohnklo für uns. Und dementsprechend ist natürlich klar, dass wenn du so einen Raum hast, nicht gerade in den Proberaum reindonnerst. Und vor allem darf man auch nicht vergessen, wenn man in London mal war, das ist halt, es ist eine Großstadt, aber es sieht zu jedem, also egal wo du hingehst, sieht es immer aus nach Dorf. Was halt alle so kleine Häuser sind.
Ja,
und das kennt, glaube ich, jeder, der hier auf dem Dorf einen Proberaum hat. Wenn in so einem kleinen Haus ein Proberaum drin ist, irgendwie, dann hört das die gesamte Nachbarschaft. Also dementsprechend ist es so, wir sind dann erstmal dort angekommen, mussten natürlich erstmal gemeinsam proben. Und dann haben wir für 90 Pfund einen Proberaum mieten müssen für, ich weiß gar nicht mal, irgendwie auf eine Stunde oder ein oder drei Stunden. Also auf jeden Fall irgendwie war das eigentlich schon ein horrender Preis. Irgendwie.
Nee.
Gut, er war voll eingerichtet, aber irgendwie das kannte ich nicht irgendwie. Dass
pay to play.
Okay, nee, das ist ja halt die andere Baustelle.
Ja, okay.
Da ist ja irgendwie tatsächlich so, wenn du wenn du dort spielst, da ist man auch als Deutscher irgendwie sehr, als deutscher Musiker auch sehr verwöhnt. Ist es ja auch so, hier in Deutschland kriegst du eigentlich immer gerne ein Catering und Getränke und alles drum und dran vom Veranstalter gestellt. Ja. Und es ist eigentlich schon so ein Geben und Nehmen. In England ist es so, wirklich, wie du gesagt hast, Pay to Play. Was ich irgendwie total vergessen hatte, als ich dort war, weil ich nämlich dann irgendwie dann zu diesem Venue reingegangen bin und mich erstmal beschwert habe, warum da nur eine Palette Billigbier und Palette Billigwasser ist. Bis mich dann der Bassist beiseite gezogen hat und gesagt hat, hey, das ist was ganz Besonderes, der Veranstalter mag uns und hat dann von seinem Geld es gemacht und das gibt es normalerweise gar nicht. Und im Endeffekt mieten die Bands dort die Location, also nicht wie bei uns übrigens, dass der Besitzer dann eine Veranstaltung und dann eine, sondern es ist genau andersrum irgendwie. Und sie müssen auch Werbung dann tatsächlich selber machen und gucken, dass sie halt irgendwie den Laden voll kriegen, dass sie überhaupt irgendwie Geld verdienen.
Ja, da schätzt man dann Brit Rock doch noch mal eine ganze Menge anders ein, oder?
Genau. Das ist ja auch deswegen, also gerade dieser Brit-Sound ist ja auch eigentlich genau dadurch entstanden, weil sich halt keiner was leisten konnte. Und dann standen halt immer nur irgendwie diese clean Verstärker dann irgendwie in diesen Locations. Und dann haben die den halt so weit aufgerissen, dass halt dieser Sound entstanden ist. Und weil sie sich nicht anders leisten konnten, haben sie halt damit versucht, das Beste zu machen.
Also Leeds habt ihr gespielt.
Genau, was auch sehr spektakulär war, weil englische Damen sind sehr hart im Nehmen. Also wenn man sich mal überlegt, es waren minus 20 Grad, die sind in Hotpants rumgelaufen und kurzen T-Shirts. Das war schon, also ich habe mich komplett eingepackt, ich habe irgendwie zwei Mäntel angehabt und was weiß ich, wie viel, so das Zwiebelprinzip. Die laufen dann halt rum irgendwie, aber nichts mit zittern. Ja. Also irgendwie, die stehen halt da, Kerzen gerade, so, was ist das Problem? Wie du frierst. Ja, also die Sängerin hat mir auch erzählt, ja, Hauptsache gut aussehen. Alles andere ist egal. Das war schon nochmal anders.
Ja. Und hast du ansonsten noch, also abgesehen von Leeds, ich meine, gut, es gibt ja noch Manchester. Manchester scheint ja irgendwie das Mekka zu sein bei denen.
Also tatsächlich, das war das einzige Mal, dass ich in England gespielt habe. Also das heißt, so im Großen und Ganzen habe ich dann eigentlich, ich habe halt London ein bisschen mitgekriegt. Irgendwie, das war für mich halt schon faszinierend auch. Und auch gerade in diesen Proberäumen waren halt auch noch ein paar andere Bands. Ich meine sogar, die Santana-Band hat gleichzeitig gebrummt. Ja, mit irgendeinem deutschen Percussionisten irgendwie, der mich ziemlich auf die Nerven ging.
Ja, und dann ansonsten europaweit, also Europa.
Also das Einzige, was noch an Europa bieten kann, war noch Rumänien. Und Rumänien war schon sehr, sehr spektakulär. Weil das tatsächlich so war, irgendwie die Band, in der ich damals mitgespielt habe, hat eine etwas extravagante Show auf der Bühne gehabt. Und dann war das quasi, habe ich erst im Nachhinein mitgekriegt, ich durfte das zwei, drei Mal spielen. Und das erste Mal war es eigentlich irgendwie so, dass der Booker von dem Club eine Wette mit dem Besitzer vom Club abgeschlossen hat, dass er es schafft, irgendwie diese Band irgendwie dorthin zu buchen. Und dann ist es so, dass man muss halt dazu sagen, irgendwie, es ist relativ frisch gewesen, irgendwie, dass Rumänien halt Demokratie geworden ist. Ja. Und da gab es halt Bands mit solchen Shows, hat man da irgendwie überhaupt nicht mitgekriegt. So, dann war es so, die haben uns wirklich, ich war in der rumänischen Popcorn sogar, die Nachrichten haben darüber berichtet und alles. Irgendwie, das war schon irgendwie etwas größer angesetzt, die ganze Geschichte. Und was faszinierend war, als wir dann halt dort angekommen sind, also Rumänien, also Bukarest an sich, war halt schon in der Top 10 der Liste irgendwie an Städten, die wirklich richtig hässlich waren, ist Bukarest wirklich auf Platz 1. Und das, obwohl es früher mal als so zweites war, Paris galt. Es ist halt wirklich, du fährst halt in diese Stadt rein und da hast du Schlaglöcher, wo ganze Autos verschwinden könnten auf der Hauptstraße.
Okay, ja.
Und was halt auch noch irgendwie ganz schlimm ist, ist mitten in der Stadt, also ich meine, jede Stadt hat ja auch solche Gebiete, wo ein bisschen runtergekommen sind und nicht so besonders schön, aber dort war es halt mitten im Zentrum, hast du halt eine Villa, ein Haus, das in sich zusammenbricht, dann kommt wieder eine Villa. Und diese Häuser, die zusammenbrechen, sind wirklich so, dass du wirklich den Gehweg wechselst, weil die so schon aussehen, als wenn sie nur hustest, irgendwie zusammenfallen.
Oh, krass.
Und das macht schon einiges aus irgendwie. Also auch allein schon, wir haben dann immer, wenn man vor Ort ist, gibt es immer einen Local Promoter, die dafür zuständig sind, gerade wenn du in einer fremden Stadt bist irgendwie und brauchst irgendwelche Sachen, kannst ja nicht als Band irgendwie erstmal die ganze Stadt absuchen, wo ist denn dieser Musikladen oder wo kriegst du was zu essen. Und die zwei Local Promoter, wo uns herumgefahren haben, war erstmal schon mal sehr faszinierend, dass sie halt wirklich tatsächlich selber noch irgendwie vor diesem Balkon standen und Ceausescu ausgebuht hatten, uns den Platz gezeigt haben, wo er erschossen worden ist. Oh, und schon dann ein sehr interessantes Gefühl, was man dann bekommt, wenn man dann das von Zeitzeugen dann zu hören bekommt. Ja. Und die haben uns halt immer den Tipp gegeben, weil wir natürlich das Glück hatten, weil es ein bisschen größer angesetzt war, zum einen Tag eher eingeflogen worden. Und da haben wir noch die Möglichkeit gehabt, die Stadt ein bisschen anzusehen. Ja. Und da haben sie uns gesagt, der Bassist, man muss noch dazu sagen, der Bassist ist so ein 2-Meter-Hühne, sieht aus wie ein Wikinger, lange blonde Haare, was auch in Rumänien nicht so häufig vorkommt. Ja. Und da haben sie uns halt auf jeden Fall gesagt, wir sollen bestimmte Gebiete meiden. Und natürlich irgendwie so. Wir sind ja Erwachsene, irgendwie, da dachten wir uns auch, ja, so, was soll das Problem sein? Mhm. Und da haben sie halt wirklich gemerkt, die bringen dich halt wegen 2-3 Euro um. Also da kann es sein, dass du einmal ums Eck rumgehst und da steht einer mit dem Messer vor dir. Solche Geschichten hört man ja eigentlich auch öfters. Irgendwie. Trotz allem ist es irgendwie, dass man irgendwo rumläuft. Und, aber was halt zum Beispiel wirklich faszinierend war, war dann diese Geschichte mit der Armut. Ein Kollege von mir, also ein Lehrerkollege an der Schule, wo ich unterrichte, ist Rumäne und hat mir schon solche Geschichten erzählt. Aber wenn du zum ersten Mal wirklich in Rumänien stehst dann und du läufst da entlang, hast dir gerade irgendwas zu essen geholt und dann schaust einen Gulli runter und siehst deine komplette Familie, dann merkst du halt schon irgendwie, dass es eine andere Dimension ist von Armut, was du dort siehst. Da merkt man schon ganz große Unterschiede. Und auch die Art und Weise, wie dann halt zum Beispiel du als Musiker oder wie zum Beispiel die Backline dort ist, also sprich das Equipment, was du vor Ort gestellt bekommst. Weil wenn du fliegst, kannst du ja schlechten Verstärker oder Schlagzeug mitnehmen, das wäre unbezahlbar. Ja. Und da ist es halt so, die Freestylern halt alles super. Mhm. Ich habe zum Beispiel einen Verstärker geordert, den sie mir da, einen Top-Teil, wo sie mir hinstellen sollen. Mhm. Normalerweise hat so ein Verstärker halt mehrere Röhren und bei dem hat halt nur eine Röhre geleuchtet. Und dann kam er auf mich zu und hat gemerkt, hey, du kannst ihn gerne spielen. Das leuchtet und geht an und man hört was. Irgendwie. Ja. Aber was ist halt irgendwie so für die, irgendwie, dann stehen sie dann halt da irgendwie mit Draht und was weiß ich was, basteln die an dem Ding rum. Und keiner von denen ist Elektriker, muss man dazu sagen. Ja, und sprechen auch nur sehr gebrochen Englisch. Ja, und mein Rumänisch ist auch nicht gerade prickelnd. Woher auch. Ja. Aber das ist dann halt schon sehr amüsant zu sehen. Was man dann eigentlich irgendwie hier in Deutschland irgendwie schon, dass man da eigentlich schon sehr froh sein kann, was man eigentlich irgendwie alles hat.
Da kommt offensichtlich rum als Musiker.
Ja, das schon, aber man muss auch ein bisschen Glück haben irgendwie, dass man halt auch in entsprechenden Konstellationen spielen darf.
Ja. Na ja, gut, und wenn du dir jetzt halt für Deutschland von der Stadt was wünschen dürftest, also für Karlsruhe oder halt eben wo auch immer du hingehen möchtest, was würdest du dir denn wünschen von der Stadt, dass das für Musiker besser wird? Gibt es da was?
Also ich kriege zum Beispiel, ein Bekannter von mir setzt sich sehr für den Jazzclub zum Beispiel ein. Niklas Braun, irgendwie, der macht ja sehr viel. Und da habe ich auch beiläufig, kriege ich halt immer wieder mit, irgendwie, dass es da halt wirklich entschieden an Geld fehlt. Ich bin mir gar nicht sicher, irgendwie, ich habe das in den letzten paar Wochen jetzt nicht noch weiterverfolgt, ob sie, ich glaube, die haben noch nicht mal eine Location, wo sie dann irgendwie das machen könnten und so.
Okay, nee, die sind jetzt wieder am Jazz, die sind wieder am Jubes.
Sind jetzt wieder am Jubes?
Ja, das ist seit ein paar Monaten oder so, sind sie da wieder
heimisch. Ja gut, heimisch. Aber eigentlich war es ja auch so, die sind ja auch hin und her gewechselt,
weil es gibt keinen fester Platz. Nee, die waren früher mal am Jubes, dann sind sie an einen Schlachthof gewechselt, weil die Stadt es wollte. Waren aber nicht sonderlich happy darüber. Dann hat das wohl irgendwie im Schlachthof nicht mehr geklappt.
In der Hackerei?
Dann sind sie in der Hackerei und noch an verschiedene andere. Und dann waren sie halt eben auf der Suche und jetzt sind sie wieder aber im Jubes drin. Okay. Also, ja.
Ja, auf jeden Fall, irgendwas, was ich halt mitgekriegt habe, irgendwie, dass die halt auf jeden Fall gut Geld brauchen können, um solche Sachen zu sehen. Und allgemein wird ja auch immer mehr und mehr irgendwie gerade. Die Gelder werden halt auch ziemlich gestrichen in die Richtung. Ja, jetzt auch als Gitarrenlehrer kriege ich es ja auch mit an den städtischen Schulen und auch an den Privatschulen, dass da definitiv auch irgendwie Bedarf gibt, dass da noch was gemacht wird.
Dass das mehr unterstützt wird,
Genau, Musikunterricht in den Schulen, das kriege ich auch mal mit. Jetzt ein paar Freunde von mir sind auch irgendwie hauptberuflich Lehrer. Das ist, glaube ich, auch das erste Fach, das dann wegreduziert wird. Und ich finde es eigentlich schon sehr wichtig, irgendwie, dass halt irgendwie so. Ja, vor allem auch die Qualität des Musikunterrichts. Ja. Das ist nicht nur einfach, okay, jetzt setzt man halt irgendeinen Mathelehrer rein und der guckt halt irgendwie und singt ein bisschen mit denen oder was weiß ich was, sondern das halt auch wirklich so ein profundes Allgemeinwissen
entsteht. Es gehört ja zur Kultur dazu.
Also man darf es nicht vergessen. Also selbst wenn jetzt irgendwie, es geht ja nicht darum, ich sag's ja auch immer meinen Schülern, es geht nicht darum, aus jedem Berufsmusiker oder dass jeder Rockstar werden muss oder was ich. Allein schon irgendwie das miteinander zu musizieren oder auch Verständnis zu haben, auch Wertschätzung von dem, was eigentlich irgendwie an Arbeit dahinter steckt, wenn sie selber Musik hören, das finde ich eigentlich schon elementar.
man kann es ja meistens nicht einschätzen. Man, es ist ja irgendwo inzwischen, also so, es gibt ja immer diese abfällige Bemerkung, ja, es ist halt eben Fahrstuhlmusik, aber es steckt halt auch was dahinter. Man muss sich halt eben schon was überlegen, wie was wirkt. Also es gibt ja Musik, die halt einen die Tränen in die Augen treibt. Und dann gibt es halt eben wieder welche, wo man dann davor steht, so, Musik, sicher.
Nee, man darf auch nicht vergessen, es gibt ja auch immer diese Diskussion, wenn man mitkriegt, wie viel Musiker dann auf der Bühne verdienen. Das Hauptproblem ist ja irgendwie, dass die meisten Leute eigentlich nur die ein, zwei Stunden auf der Bühne sehen. Also die Stunden an Arbeit, im Proberaum, alleine zu Hause, das Equipment, was du instand halten musst. Es gibt so viele Faktoren, die man mit reinrechnen muss, dass halt selbst wenn jemand irgendwie, mir persönlich ist es wichtig, keiner meiner Schüler darf sagen, dass er irgendeine Band scheiße findet. Er kann sagen, ich mag die Musik nicht. Das ist wirklich irgendwie, das ist alles konform, aber Scheiße gibt es nicht. Ja? Also im Sinne von, weil selbst wenn jemand irgendwie so einen Spaßsong macht oder sowas, irgendwie solche Leute wie, okay, das ist ja auch schon wieder hochproduziert, Romano mit dem Klaps auf dem Po oder sowas.
Okay, das sagt man überhaupt nicht.
Der Typ sieht aus wie Paddy Kelly, rappt. Und sein erster Song, der rauskam, war Ich und meine Heavy-Metal-Kutte. Also, hast du so ein Low-Budget-Video gedreht und so? Oder,
wie heißt das? Nicht Psy oder so? Der Koreaner?
Ja, aber selbst das, wenn du mal überlegst, irgendwie, man denkt sich, okay, allein schon irgendwie die Arbeit, die er in dieses Video da reingesteckt hat, auch wenn das jetzt nicht irgendwie High-End oder sowas, irgendwie, es ist irgendwie...
Ja, auch wenn es Satire ist, es ist...
Ja, also... Und auch in diesem Song dann irgendwie dann, auch wenn es definitiv nicht meine Musik ist, aber es ist definitiv Arbeit, die jemand da reingesteckt hat irgendwie und auch Herzblut, das er reingesteckt hat. Und das sollte man auf jeden Fall zumindest schätzen wissen, irgendwie, dass das halt. So, unser neues Album, das nächste Woche am Freitag, den 2.2. rauskommt, hat eigentlich irgendwie eine sehr lustige Geschichte, wie es angefangen hat. Und zwar mache ich schon seit Jahren berufsmäßig Musik und war schon immer mehr am Songwriting interessiert als an dem reinen Instrumentalisten-Dasein. Ja. Und habe schon seit Ewigkeiten versucht, eigentlich auch hier in Karlsruhe quasi mit irgendwelchen Künstlern zusammen kreativ an eigenen Stücken zu arbeiten. Was natürlich als Berufsmusiker immer sehr schwierig ist, da man natürlich auch irgendwie Geld für seine Miete und alles verdienen muss. Deshalb sind Projekte mit eigener Musik immer sehr schwierig zu finden. Und dann war es halt so, dass ich dann irgendwann mal bei einem Job einen Keyboarder kennengelernt habe, dem ich meine Demos gezeigt habe. Und er hat meine Demos, ich habe seine Demos gehört und haben uns versucht zu verabreden, irgendwie uns zu treffen zum Songwriting. Dann hat er die erste Woche abgesagt, weil er da einen Job reinbekommen hat. Die zweite Woche hat er einen Job abgesagt. Und dann war es dann so, dass ich gesagt habe, so, jetzt kotzt es mich an. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gesungen und habe mir gedacht gehabt, drauf geschissen, setze ich mich mal hin und versuche mal selber irgendwie komplett mit Gesang und Text einen Song zu schreiben. Nachdem das dann wirklich so gut geklappt hat, habe ich mich erstmal versucht in verschiedenen Stilistiken, weil ich mich ja wirklich irgendwie in sehr vielen Richtungen eigentlich auch wohl und zu Hause fühle und habe dann gemerkt, dass zu meiner Stimme eigentlich am besten diese Indie-Rock-Geschichte gepasst hat und hatte da eine Songskizze, die ich anderthalb Jahre davor eigentlich versucht hatte, bei Bakushan, einer Band von einem Kumpel von mir, irgendwie unterzubringen, das aber leider nicht geklappt hatte. Hatte dann diesen Song irgendwie und habe dann angefangen, darauf einen Text zu schreiben und zu singen. Und das war dann der erste Song von Himmelblau, der auch noch Himmelblau heißt.
Ah, okay.
So kam auch der Bandname zustande dann.
Gut, das wäre die nächste Frage gewesen, also Himmelblau nach dem Song, der ja auch auf dem Album ist. Wie sind die anderen Songs entstanden? Es ist ja halt eben Indie-Rock oder Indie-Punk.
Ja, das Punk ist eigentlich mehr irgendwie von der Energie. Also das hat eigentlich ein Veranstalter gemeint, weil von den Akkordformen und die Art und Weise, wie es gespielt hat, bleibt eigentlich nur die Energie vom Punk. Aber jetzt nicht das rein Musikalische. Weil dafür ist es, glaube ich, irgendwie so ein... Ist der Mischmasch zu groß zwischen 90er und aktueller Musik. Ja, also es ist schwierig, das irgendwie so ein bisschen zu bezeichnen. Ein Kumpel von mir hat es dann auch versucht, irgendwie zu beschreiben und hat das dann einfach auf den Punkt gebracht und hat gemeint, hat amerikanisches Songwriting mit deutschen Texten. Und das fand ich dann eigentlich auch irgendwie, aber das kann es halt schlecht als Bezeichnung hinschreiben. So, und genau, zum Namen Himmelblau war es auch noch so. Das hat sich aus dem Text eigentlich sehr ergeben und was mir halt wirklich sehr gefallen hat, war, ist so ein klassischer Aufreger. Weil Himmelblau assoziiert man eigentlich eher mit so Schlagermusik, irgendwie so schöne helle Welt. Und was mir daran sehr gefallen hat, war das Wortspiel, weil es gibt ja auch noch Himmelblau, also Sturzhacke voll sein. Und das fand ich dann eigentlich, sind halt so zwei Extreme irgendwie. Und mir hat auch noch das tierisch gefallen, irgendwie einfach auf eine graue Wand oder eine schwarze Leinwand himmelblau zu schreiben. Weil das halt einfach irgendwie im Kopf irgendwie sowas macht. Irgendwie so himmelblau, so, passt nicht zusammen. Ja. Und so ist das Ganze eigentlich dann auch entstanden mit dem Namen. Und die restlichen Songs habe ich dann tatsächlich, das gesamte Album ist eigentlich innerhalb, ich habe pro Woche eigentlich 2-3 Songs geschrieben gehabt.
Ja, so eine ganze Menge.
Und habe dann gemerkt, ja, das läuft eigentlich ganz gut so in die Richtung. Und dann war eigentlich der größte Teil eigentlich mehr dann wirklich Musiker zu finden, die halt dann auch wirklich Bock hatten, irgendwie eigene Musik zu machen.
Ich dachte, das ist bei Musikern normal, dass die eigene
Musik machen. Ja, Bock haben sie schon, aber das ist halt genau das Problem. Also ich meine, ich bin jetzt auch Mitte, Ende 30 irgendwie und da ist es halt anders wie mit 20, wo du halt, da wird halt ein Job, wo du irgendwie 300 Euro verdienst, irgendwie in Top 40 Musik spielst, muss halt Vorrang haben irgendwie. Und da ist es natürlich schwierig dann halt, vor allem gerade, weil es halt sehr zeitaufwendig ist, weil man halt erstmal dieses ganze Programm, also ich glaube weniger, obwohl es bei der Musikrichtung tatsächlich echt sehr schwierig war, weil es halt wirklich allesamt Abtempo-Nummer sind irgendwie und die müssen halt auch schon sehr gut beisammen sein, damit sie halt so wirken, wie sie wirken. Und ich habe es mir auch noch verausgabt, natürlich irgendwie war mir mehrstimmiger Gesang auch noch sehr wichtig, weil es halt natürlich auch nochmal etwas ist, was dann halt auch noch irgendwie trainiert werden muss ohne Ende. Und das ist halt sehr zeitaufwendig. Und dann natürlich halt Leute zu finden, die das halt auch hinbekommen, weil man entweder am Unterrichten ist unter der Woche oder man hat auch schon Familie in dem Alter. Und das war dann eigentlich so die längste Phase, wo es gebraucht hat, irgendwie um dieses Projekt voranzutreiben.
Und wie läuft das, wenn du deine Songs schreibst? Fängst du mit dem Text an oder fängst du eher mit der Musik an? Und wenn ja, mit welchem Instrument?
Das ist tatsächlich unterschiedlich. Also es gab sogar zum Beispiel eine Nummer, da habe ich erstmal so einen Schlagzeuggroove im Kopf gehabt.
Okay.
Dann habe ich den skizziert und habe dann angefangen, damit rumzuspielen. Es gab eine Nummer, wo ich unter der Dusche eine Hookline hatte. Bin sofort rausgesprungen und habe dann versucht, habe die eingesungen und habe danach die Harmonien. Dann gab es auch eine Nummer, wo ich auch wirklich ganz bewusst irgendwie die Harmonien im Kopf hatte und danach experimentiert hatte. Zum Beispiel die Nummer Es geht vorbei ist harmonisch etwas anspruchsvoller. Es sind so mehrere Tonarten in einem Stück. Und da war es dann schon etwas tricky, dann halt auch irgendwie die Gesangsmelodie darüber dann zu entwerfen.
Und wenn du dann die Gesangsmelodie hast, wie ist das dann? Probierst du dann die Texte aus? Weil teilweise passt das ja nicht von der Melodie her. Oder ist es eher so, dass du dann den Text schon fest im Kopf hast?
Das ist unterschiedlich. Also zum Beispiel bei Nachtschwärmer ist der Text entstanden. Da bin ich mit einem Kumpel zum Konzert in Substage gegangen und haben da natürlich ordentlich getrunken und bin dann nach Hause gefahren und habe in der Bahn angefangen, über Gott und die Welt zu philosophieren und habe dann eigentlich diesen Text dann niedergeschrieben und habe den Text dann einfach so gehabt. Und der Text war halt auch so, dass er halt nicht wirklich, ich habe den auch nicht wirklich gesungen gehört dann, sondern es ist ja auch wie es dann in dem Stück geworden ist, dann eigentlich mehr so ein gesprochener Text, wo ich quasi über das Dasein sinniere, um es mal etwas bedeutungsschwanger auszudrücken.
Ja, das sind ja diverse Songs, die so in diese Richtung gehen. Also sehr, sehr nachdenkliche Texte. Also zum einen Konsumgeil fällt mir ein und Verfluchte Worte auch. Und also Nachtschwärmer, das ist mir auch aufgefallen. Es sind ja nun alles Abtempo-Nummern. Musstet ihr sehr lange üben, um die halt reinzubekommen? Oder wie ist da der Aufnahmeprozess gewesen?
Das Problem an der ganzen Sache war, dass ich alles ja alleine am Rechner quasi vorproduziert habe. Also sprich, ich habe sogar das Schlagzeug, die Grooves habe ich vorgegeben, auch auf dem Bass, die Basslinien habe ich auch auskomponiert, zum größten Teil. Ich habe zwar versucht, irgendwie so viel Spielraum wie möglich noch dazulassen, aber es ist halt, wie es ist. Irgendwie, ich bin so ein Perfektionist und habe es eigentlich schon recht sehr weit ausformuliert. Und das ist natürlich immer das Hauptproblem. Wenn du natürlich dann mit anderen Musikern in einen Raum gehst, ist es halt nicht klassisch entstanden, wie normalerweise Bandsongs entstehen. So, wir haben dann Riff oder experimentieren rum und schauen mal, wohin die Atmo führt. Es ist eigentlich mehr wirklich tatsächlich so das klassische Komponieren gewesen. Okay. Und das war dann halt wirklich das Hauptproblem, auch das dann so umzusetzen. Was natürlich dann auch viele Sachen dabei sind. Irgendwie, also jetzt zum Beispiel unser Schlagzeuger, der Michael Vierling, hat dann irgendwann mal gemeint, es ist halt schon das Naheliegendste, was ich da programmiert hatte. Also so arg viel abweichen kann man da auch nicht, weil das halt auch die Figuren aufeinander ein bisschen abgestimmt sind. Und da wird es halt immer so ein bisschen schwierig, weil man muss halt erstmal in dieses Ding reinfühlen, wie das halt gedacht ist. Und das ist dann nicht so, wie wenn du es normalerweise jetzt hingehst und sagst, okay, das bin ich, so spiele ich irgendwie, wenn ich so etwas höre. Und das war halt natürlich die größte Herausforderung an der ganzen Sache.
Und wie ist das denn, wenn ihr
ihr habt ja jetzt auch schon etwas live gespielt, unter anderem beim Fest letztes Jahr. Mhm. Ist es dann so, dass sich dann die Songs schon nochmal verändern oder ist es eher so, dass das Fest bleibt? Man hat ja immer gewisse Live-Dynamik, soweit also ich gehört habe.
Dummerweise ist es so, dass die Songs halt jetzt gerade auch durch dieses Tempo und wie diese Songs angelegt sind, eigentlich schon... Sie sind halt wirklich wie Pop-Songs auch angelegt. Also es ist ein festes Arrangement. Also man versucht zwar hier und da schon mal irgendwie so ein paar kleine Figuren zu ändern, aber es ist halt wirklich, die Figuren sind halt dermaßen aufeinander abgestimmt, dass es auch gibt es nur wenige Stellen, wo es eigentlich so ein bisschen Freiraum gibt, wo man ein bisschen was machen kann. Wenn jetzt hier und da, irgendwie, was ich zum Beispiel ganz toll finde, wenn Erwin Schmidt, unser Bassist, dann zum Beispiel noch ein paar Läufe einsteuert irgendwie oder sowas, Das sind solche Sachen, über die redet man eigentlich nicht. Das ist eigentlich normal, dass das dann irgendwie passiert. Aber dass die Hauptfiguren, oder dass man jetzt zum Beispiel jetzt hingeht und sagt, okay, wir improvisieren jetzt nochmal eine Passage dran oder so, es geht halt mit den Songs sehr schlecht.
Also es ist jetzt nicht so wie bei Jazz, wo es ja eigentlich dazu gehört, dass man irgendwann so ein paar Phrasen reinpackt, aber sondern eher, dass es feststeht.
Genau. Okay. Genau. Und die Grundidee ist ja eigentlich bei dem Live-Konzert auch, ich habe bei den ersten Konzerten, dachte ich zuerst, ich mache das halt wirklich so Singer-Songwriter-mäßig und erzähle halt vor den Stücken halt immer noch so ein bisschen was dazu. Und habe aber gemerkt, hab irgendwie, dass die Songs am besten wirken, wenn man das wirklich irgendwie dieses ganze Set eigentlich komplett ohne großen Kommentar durchspielt, weil das dann wirklich wie so eine Art Panzer ist, der einem über einen kurz drüber rollt irgendwie und man denkt so, okay, was ist jetzt gerade passiert? Ja. Und man fängt danach an, irgendwie drüber nachzudenken. Und das funktioniert natürlich, wenn du dann viele Improvisationspassagen halt auch nicht, das ist dann halt nicht so, wie zum Beispiel jetzt gerade irgendwie die zwei politischen Songs auf dem im Album, Held der Couch und Meer voller Schmerzen. Was mir da eigentlich am meisten gefällt, ist irgendwie, dass die Leute wirklich mit Kinnlade unten dann dastehen und sich überlegen, was ist da gerade passiert.
Okay.
Und weil sie auch noch sehr emotional vorgetragen werden, also jetzt gerade bei Meer voller Schmerzen, sollte die erste Reihe am besten Regenschirme dabei haben, wenn ich mich immer gerne in Rage rede.
Okay. Habt ihr Lieblingssongs auf dem Album oder ist das für dich alles eins?
Lieblingssong ist halt immer schwer zu sagen, weil jeder Song halt so ein bisschen was Eigenes hat, tatsächlich. Sie gehen halt allesamt, zum Beispiel meine größte Befürchtung war, als ich diese Songs angefangen habe zu schreiben, war irgendwie, dass die Songs halt dann von der Art her dann doch zu unterschiedlich sind, als dass sie zusammenpassen könnten dann. Und das hat sich dann zum Glück irgendwie, wenn man die in die richtigen Reihenfolge setzt und sowas, hat es alles dann irgendwie gut gefixt. Aber es ist halt wirklich tatsächlich so, wenn man zum Beispiel die letzte Nummer nimmt, Ego Trip, das ist halt wirklich irgendwie... eine klassische, so Devin Townsend-mäßig angelegte Pathos-Nummer irgendwie, die halt wirklich super toll auf einer großen Bühne funktionieren kann, mit diesen ganzen Fußballchören und allem. Und dann hat man halt auch solche klassischen Punkrock-Nummern, wie jetzt gerade Himmelblau, wo halt einfach nur läuft durch und Action, fertig. Obwohl ich auch selbst da, also Texte waren mir immer sehr wichtig und ich auch immer darauf geachtet habe. Ja, vor allem auch, dass es nicht nur einfach irgendwie auf die 12 ist, sondern dass die Texte halt auch die Stimmung von den Songs ausdrückt. Das ist auch mit der Grund, warum es so rockig geworden ist, weil es sind keine Singer-Songwriter-Texte.
Ja, definitiv. Von dem weiß ich zumindest in deutschen Texten kennen.
Das war European Urbanism. Mein Name ist Sandy Jeschke. Die Musik war von Erwin Schmidt. Wir wünschen euch einen wundervollen Monat. Hier ist Sönn.